Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr alle da seid.
Barbara, ich muss ganz kurz noch was, kurzen Hinweis.
Ja.
Ich werde jetzt in letzter Zeit immer darauf angesprochen, warum wir am Anfang so oft drüber reden, dass man uns bewerten soll und dass man uns folgen kann und so. Und das ist ja auch alles richtig. Aber nur damit das alle verstanden haben, in dieser Folge reden wir nicht drüber. Ist zwar eine mega gute Idee, das zu machen, uns zu folgen, 5 Sterne zu vergeben, Spotify und so. Aber wir reden einfach jetzt nicht mehr drüber, damit, nur damit die Leute es wissen.
Nein, überhaupt nicht. Das ist auch ein Thema. Also Sterne vergeben, folgen, Glocke einschalten etc. Was man da alles machen kann, ist uns überhaupt nicht so wichtig. Uns geht es um die Gäste. Mhm. Und da haben wir aber wirklich heute was vorliegen, sage ich mal. Ein Mann vom Fach, der ist nämlich seinerseits mega erfolgreicher Podcaster, Micky Beisenherz nämlich. Außerdem schreibt er die lustigen Texte fürs Dschungelcamp. Mhm. Er schreibt Kolumnen und er ist ein ganz großartiger Mann. Gut aussehen tut er übrigens auch noch, aber das ist uns ja nicht so wichtig. Der ist eine Rakete.
Ja, das muss man als Mann selber auch sagen. Der ist eine Rakete. Der Podcast ist super, der macht ganz viel Spaß. Und auch heute im Gespräch mit dir denkt man, ach, ihr könnt noch ein Stückchen weiterreden eigentlich. So, der ist,
mit dem kommt man so schnell von Hölzchen auf Stöckchen. Also der sagt einen Satz und dann muss ich da wieder rein und dann treibt es uns eigentlich ganz woanders hin, als wir ursprünglich wollten. Ja. Und es macht so viel Spaß, weil man muss überhaupt gar kein Konzept haben. Also nicht, dass ich es je hätte, aber heute braucht ich es wirklich überhaupt nicht.
Ich kann euch allen attestieren, die jetzt zuhört, freut euch, weil ihr seid eine super Kombi. Macht diesen Spaß, euch zu hören.
Na dann wollen wir doch der Sache nicht mehr im Wege stehen. Hier ist Micky Beisenherz. Viel Spaß.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Gott, ich freue mich heute, dass der Gott der Wörter, aber bei ihm sind es eigentlich fast Worte, heute zu uns gekommen ist. Autor, Podcaster,
solch ein
Moderator.
Publikum hast du.
Und Mann, Micky Beisenherz ist bei uns. Guten Tag!
Ja, vielen Dank. Das wird ja auch mal wieder Zeit, ne?
Weißt du, dass du in Folge 18 einmal da warst? Und
krass.
Das ist wirklich, wie wir alle wissen, über 300 Folgen her. Was zwischen dir und jetzt wieder deinem erneuten Besuch alles lag, ist teilweise...
Folge 18, da bin ich im Grunde genommen so eine Art Hebamme.
Was
dieses
ein Kind?
Hebammeur. Bin ich ein Hebammeur dieses, was ist es eigentlich? Podcast, Radiosendung, ist alles eigentlich, ne?
Ich bin eigentlich alles, aber du warst damals, ja, du denkst jetzt natürlich, du hast mich berühmt gemacht, aber wir denken natürlich, wir haben dich berühmt gemacht.
Ja, also, ja, normalerweise ziehe ich die Leute nach unten. Das ist meine ganz persönliche Strahlkraft. Also man muss immer gucken, ob man sich, also mich ans Bein binden möchte. Aber du bist prominent genug, dass du sogar einen Auftritt von mir aushältst.
Ja,
deiner Karriere schadet es nicht nachhaltig.
Nicht mehr, aber was kann mir jetzt noch schaden? Weißt du, die letzten Jahre, sag ich mal. Ich habe ja jetzt schon fast ein bisschen das Gefühl, also das stimmt jetzt nicht ganz, aber bei mir geht es jetzt schon so in Richtung, wenn ich irgendwo in eine Sendung komme, wird schon so ein Rückblick gezeigt. Also. Und du siehst dann anhand des Rückblicks schon, damals noch, als die Männer noch so lustige Frisuren hatten und die Hosen noch so weit waren oder so. Weißt du, also du merkst
wusstest,
da sind jetzt schon Jahrzehnte dazwischen, in denen sich wirklich auch das Fernsehbild schon stark verbessert hat.
Deswegen bist du auch so reingekommen bei der Sendung 75 Jahre ARD. Hast schon hier so, mein Lieber, ich freue mich. Du hast gedacht, es sind 75 Jahre Barbara Schöneberger. Ne?
Es geht ja im Prinzip, denke ich, immer irgendwie um mich.
Ja, du bist ja auch meistens die interessanteste Person im Studio. Insofern ziehst du es ja dann auch an.
Sag jetzt mal nichts gegen Maria von Wengler.
Nein, ich bin also Riesenfan.
Sagst du jemals was persönlich gegen Leute, die du kennst oder die wir alle kennen? Also
ja, aber
nennst
es sind
du manchmal
weniger
Namen
geworden.
Und sagst, den und den finde ich richtig doof?
Ja, ich sag selten, ich finde den richtig, also es gibt nur ganz wenige, wo ich explizit sage, den finde ich richtig doof. Da müsste ich jetzt auch kurz überlegen. Aber man kann mir schon aufgrund der öffentlichen Äußerungen anmerken, ob ich jetzt Fan von jemandem bin oder nicht. Aber es sind weniger geworden. Es sind weniger geworden, weil mir, das kennst du ja selbst am allerbesten im Laufe der Zeit klar geworden ist, suche dir deine Opfer, deine Feinde, deine Ziele bewusst aus, denn du wirst denen möglicherweise sehr schnell wieder begegnen.
Ja, das sowieso. Mein Credo ist ja immer so ein bisschen, eigentlich vor allem auf die gehen, die wirklich sehr erfolgreich sind. Weißt du? Also ich glaube immer, wenn ich zum Beispiel den Fernsehpreis moderiere oder so, wer da im Opening vorkommt, da denke ich mir immer, also dann hast du es ja eigentlich geschafft.
Ja, total.
Ich muss doch gestehen, nachdem ich... beim Fernsehpreis zum Beispiel gesagt habe, Johannes B. Kerner ist heute nicht bei uns, der bringt um die Zeit immer seine Frau ins Bett. Hatte ich auch etwas Angst, ihn zu treffen.
Wobei, das fand ich auch so geil abgefuckt von der Bild. Die hatten ja dann diese Schlagzeile anders. Ich habe erst über die Korrektur von dem ganzen Sachverhalt Kenntnis genommen. Denn die Bild-Zeitung machte es sehr prominent auf der Titelseite: Gegendarstellung. Mhm. Da war dick groß, richtig groß Gegendarstellung. Mhm. Fälschlicherweise haben wir behauptet, die neue Frau von Johannes B. Kerner sei 32 Jahre alt. Korrektur. Sie ist 28.
Ganz genau. Das war wirklich. Und da habe ich ihm geschrieben, ja. Und habe geschrieben, dass das das Lustigste ist, was ich je gesehen habe, ja. Weil ich bin mir sicher, er hat natürlich zu dieser, also er hat sich wahrscheinlich so über die Berichterstattung der Bild-Zeitung geärgert, über die grundsätzliche, jetzt nicht über das Alter, ja. Dass er eben an diesem einen Fehler, sie ist nämlich 32 Jahre jünger als er, da sind die etwas durcheinander gekommen. Genau. Und deswegen haben sie für 32, glaube ich, natürlich.
Es war so witzig.
Das ist doch viel zu alt. Aber da dachte ich mir, das ist wirklich lustig, da dann eine Gegendarstellung zu erzwingen. Macht der Jauch ja auch. Der Jauch sagt, wenn Sie meiner Frau sagen, in Klammern dahinter schreiben, sie sei 57, aber sie ist schon 58, klage ich.
Wobei ich mir dann... Ja gut, wenn mir komplett Potsdam gehören würde, hätte ich wahrscheinlich auch die Kohle dafür, da irgendwie Scherz und Bergmann. Also A, bin ich nun auch nicht interessant genug, aber B, mir ist das auch alles wurscht. Mir ist das wirklich, ich finde ja auch nicht vorne auf der Bild statt. Insofern ist es egal. Und wenn man sich viel im Internet bewegt und man sowieso jeden Tag von links und rechts angeföhnt wird, merkst du ja irgendwann auch, es ist doch auch einfach alles scheiße.
Ja, und man hatte ja auch diese Medien, dass es die gibt, noch wie die Gala oder die Bunte, das vergisst man ja auch mal zwischenzeitlich, weil es wirklich nicht mehr Teil unserer Informationskanäle irgendwie ist. Ja. Aber ich habe es mal wieder letztens geschafft auf den Titel der Bunden. Und da muss ich sagen, bin ich dann auch dagegen vorgegangen, weil eben wieder meine Kinder, mein Mann und alle mit reingezogen haben. Es stand wortwörtlich auf diesem Titel: Barbara Schöneberger und ihr Mann verfügen über ein gigantisches Vermögen, das sie jetzt bereits beginnen zu verteilen, bevor sie nach Schweden auswandern.
Ach so.
An diesem Satz war einfach alles falsch. Ja.
Also es war dir, also sag mal so, bis zu dem Satz, sie besitzen ein gigantisches Vermögen, stimmte es. Es war dir nur nicht recht, dass in der Öffentlichkeit die Leute behaupten, du würdest von dem Geld etwas verteilen.
Nee, weil dass nicht, so, dass sie so noch anrufen noch. Und was abwollen.
Ach so. Das stimmt natürlich. Ja. Ja.
Und da habe ich dann auch mal wieder kurz gedacht, ach Gott, da muss man dann jetzt doch mal dafür sorgen, dass das vielleicht nicht nochmal irgendwo geschrieben
wird. Meinst du, wolltest nicht, dass du da in Berlin in dem Ruf stehst, dass du wie Chico in der Dortmunder Nordstadt da dein Geld verteilst?
Ja,
ne?
Ganz genau. Ja. Du, die geht wieder mit 500ern durch die Straßen hier.
Und, so geht's ja nun mal nicht. Nee, wirklich nicht. Ja, das würde ich mir auch wehren.
Kannst du normal durch die Stadt gehen, ohne, also du stehst ja nicht im Verdacht, Geld zu verteilen, aber kannst du, du wirst du viel erkannt?
Du meinst, deswegen habe ich mir diesen dubiosen Schnäuzer wachsen lassen, ne?
Das kann ja nur Teil einer Verkleidung sein, anders können wir uns das hier nicht erklären.
Nein, ich gebe mich jetzt immer häufiger als mein mexikanischer Halbbruder aus und sage, vaya con Dios, und was man dann so sagt, verschwinde eigentlich immer, verpiss dich auf Mexikanisch. Also es kommt schon vor, dass Leute mich ansprechen, aber die sind durch die Bank weg alle nett, freundlich und höflich. Also ich bin nicht so ein Oliver Pocher Umarmungsprominenter, wo dann irgendwie so ein angesoffener kommt, Foto, sondern die sind alle durch die Bank weg nett und freundlich und dann ist es immer eine angenehme Begegnung.
Naja, weil du natürlich auch durch die Art der Sendung und der Medien, die du, wobei.
Wollte ich gerade sagen, da müssen wir also, guck dir den Wikipedia-Eintrag nochmal ganz in Ruhe.
Ich habe jetzt nur an deine Podcasts gedacht und die Talkshow, aber gut, du schreibst ja natürlich auch das Moderationsbuch für den Dschungel, stimmt. So. Du bist für alle da, du bist der Bundesmicky eigentlich, so ein bisschen, weißt du?
Ja, exakt, also ich steige ja mittlerweile in ein Taxi, wenn der Fahrer sagt, wo geht's hin, dann sage ich, ist egal, ich werde überall gebraucht. Das ist mittlerweile so begreife ich mich auch.
Ja. Leider bist du nicht, wie wir aus sicherer Quelle wissen, mit dem Taxi heute hier angereist, sondern mit der Bahn.
Ja, das bedeutet, Moment, au contraire, meine liebe Barbara, das bedeutet ja, ich wollte mit der Bahn bis zum Ostbahnhof, Südkreuz kommen.
Wir liegen ja sehr verkehrsgünstig eigentlich.
Ja, eigentlich ja, aber da hat natürlich die Deutsche Bahn wieder nicht mitgespielt und hat schon ab Abfahrt Hamburg-Dampfdorfer gesagt, der hält hier heute gar nicht. So. Also, Überraschung.
Und da hast du unserer Redakteurin den schönen Satz geschrieben, die Bahn hat mich heute wieder gefickt.
Genau
und
so
da
war's,
haben Ina und ich gleich gemacht, als wären wir
Lokomotive. Und da muss ich also sowohl dir als auch Ina einen Vorwurf machen, das ist nicht korrekt zitiert, sowas würde ich nie schreiben. Ich habe geschrieben, die Drecksbahn hat mich heute wieder gefickt.
Oh Gott, wann hat man das letzte Mal so mit mir gesprochen?
Ja. Und ich musste dann, es ist jetzt kein riesiges Drama, ich habe dann eine halbe Stunde später einen Eurocity genommen, der hielt aber dann nur nicht. Am doch am Haupt. Immerhin hielt er am, weil also es, ich habe Glück gehabt.
Du während der Fahrt abspringen, Micky. Darauf hast du dich jetzt wirklich dein ganzes Leben vorbereitet, das Springen, mal aus dem fahrenden Zug zu springen.
Das Springen wäre nicht das Problem, das Abrollen fällt mir immer schwerer im Laufe der Jahre. Ich war, wo du es ansprichst, ich war mit meiner Tochter irgendwie vor, weiß ich nicht, einem Jahr oder anderthalb in diesen Flipflop-Hallen, weißt du, wo so viele Trampoline sind, und die haben auch so einen Ninja Warrior-Parcours. Und da kannst du dann so drüber. Und da stand ich da und dachte, also jetzt habe ich mal so die Siebenjährigen beiseite gedrängt, habe gesagt, jetzt so, jetzt mach mal hier, geh mal beiseite, jetzt pass mal auf, was hier passiert. Ne, habe ich mal angespannt und mal so. Und dann aber über diese ersten drei Pads so tap, 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 und dann wollte ich mich so in dieses Netz reinwerfen, um dann hochzuklettern und mich weiter zu angeln, und bin da schon abgerutscht, ja, und ganz unwürdig, also in diesem Schaumstoffbecken unten gelandet, wie so ein Käfer, auf dem, wie so eine Galapagos-Schildkröte, und lag da auf dem
Man
Rücken.
Man kommt aus so einem Schnitzelbad, wie nennen das ja immer Schnitzel? Schlüsselbad. Grube kennen wir ja bei RTL sehr gut. Ja. Ich falle da regelmäßig mit Günther Jauch oder Thomas Gottschalk.
Genau.
Man kommt da nicht mehr
Man
raus.
Man kommt nicht, THW kam, hat mich also da rausgeholt und die Schulter, so halbe Schulterdislokation.
Nee.
Also es war wirklich würdelos. Ich habe mich dann sofort da ins Café gesetzt und habe dann die nächsten zwei Stunden meiner Tochter dabei zugesehen, wie sie das einfach, natürlich wie Kinder sind, sehr flink und behende gemacht hat.
Das kann nicht sein. Aber nee. Ich meine, du musst auch mal aufhören, Fanta zu trinken. Ich bin total entsetzt, weil wir uns hier mehr oder weniger schon auf so frische Gemüsesäfte eingestellt hatten, ja, und so, ey, der Micky kommt, der isst doch keine Waffeln und so. Und jetzt hast du dir erstmal...
Ich esse jetzt mal so ein Stück Waffel. Ich bin, das muss man dazu sagen, ich bin jetzt auch kein großer Fan von Süßspeisen.
Aha.
Aber bevor ich jetzt hier in dem Ruf stehe, also quasi zu Staub zu zerfallen, wenn ich eine Waffel gegessen habe.
Guck mal, zeig mal. Aha,
guck die mal. Große Waffel-Challenge.
Mhm. Was steht denn drauf auf den Schildchen, die wir für dich geschrieben haben?
Mit ganz viel Beißen. Herz in dem Falle als Emoji, gebacken und Waffeln machen müde Mickys munter. So, und das ist wohl, was ist das? Vanillesoße wahrscheinlich.
Vanillesoße,
ne?
Hoffe ich, ja. Alles andere wäre doch Wahnsinn.
Sie schmecken hervorragend.
Ja, gell?
Sind wirklich toll, aber sind für Leute wie mich eigentlich verschenkt, weil ich wirklich kein großer...
Schieb das weg jetzt, dann wir holen dir
was
anderes.
Ich bin kein Süßspeisender.
Aber du, dass du Fanta trinkst, finde ich so krass, dass du jetzt
so Zero.
Also bitte, sag mal, das ist ja so ein Assi wie bei RTL 2. Das hat überhaupt keine Kalorien, das ist Zero.
Meine Nichte ist immer Bier. Mit Bier kann man mich immer kriegen. Also Bier ist immer sowas da.
Ja, das ist ja total, ist ja Ruhrpott at its best.
Total. Ich war letztens bei einer Wohnungseinweihung in Berlin. Sehr teure Wohnung. Alles war da, es gab auch Bedienstete. Die haben so Getränke gereicht haben. Es waren also unterschiedlichste Sorten Gin und Champagner und Cremant und alles
war,
da.
Warum war, also hättest du mich eigentlich treffen müssen,
ich hab, ohne Scheiß, das war tatsächlich auch eine Wohnungseinweihung, bei der man auch, das war wie so ein Medientreff. Also es waren unglaublich viele bedeutende Leute da und ich. Und ich bin dann da reingegangen in die Küche und es war wirklich alles, und ich bin aber so ganz sozialdemokratisch da, haben Sie mal ein Bier? Wo kann man denn Bier? Die haben mich angeguckt, als hätte ich gesagt, ich würde jetzt hier gerne eine Ziege schänden. Mhm. Und ganz, und dann zeigten sie so unten links, in so irgendwie, die guckten sich auch hilfesuchend um.
Da ist vielleicht was.
Und da war da wirklich so eine Kiste.
Mhm. Und stiefmütterlich
mit
hinter
lauwarmem
der Tür.
Bier, weil keiner damit gerechnet hat, dass bei dieser Veranstaltung irgendjemand ein Bier wollen würde.
Ja. Und hast du es dir denn ins Glas eingeschenkt oder hast du es aus der Flasche getrunken?
Schön aus der Pulle, ne? Mhm. Ja. Wobei ich also auch sehr gerne ein Bier aus dem Glas trinke. Ein helles aus dem Glas finde ich sehr, sehr schön.
Ja. Man kriegt halt den Micky aus dem Ruhrpott, aber den Ruhrpott nicht aus dem Micky.
Nein, da lege ich auch Wert drauf, muss ich sagen. Ich finde das ja auch ganz schön.
Ich auch. Und vor allem, du hast ja nur das Beste mitgebracht. Was fehlt dir? Du bist ja nach Hamburg gezogen, was ich übrigens sehr verstehe. Ich war gestern wieder in Hamburg und ich dachte mir, wirklich, das gibt es nicht, wie viel Schönheit diese Stadt anbietet.
Ja. Ja, das wenn das Wetter
Urlaub,
schön ist, ne?
Wie Urlaub fürs Auge, wenn du da so durchfährst.
Es ist wirklich toll. Ich finde nur, mittlerweile ist der Sommer die Jahreszeit, in der ich Hamburg am wenigsten mag. Und das kann man relativ einfach erklären. Stichwort Erwartungsmanagement. Im Sommer erwarte ich natürlich 3 Monate Sonnenschein und dass diese Stadt
vibriert.
So schön ist, wie sie dir vorgekommen ist, als du gerade eben da gewesen bist. Und im Sommer ist natürlich die... klafft die Erwartung und das, was tatsächlich da ist, besonders weit auseinander, weil die Regentage natürlich Es sind nicht so viele, wie die Stadt im Ruf steht, aber immer noch zu viele. Und dann bin ich natürlich, also ich bin über einen Regentag an einem 13. Juli natürlich deutlich angepisster als an einem 27. Februar.
Du kriegst überhaupt nicht mit, wie das Wetter draußen ist. Du sitzt in meinem Studio vor dem Mikrofon.
Nein, das ist ja deutlich weniger Zeit, als man annähme.
Ja, ne? Stimmt. Das müssen wir natürlich gleich noch in Ruhe, aber trotzdem viel mehr als bei allen anderen.
Ja.
Okay, also Hamburg ist aber wirklich...
Tolle Stadt.
Da hatte ich immer das Gefühl, die Leute, die gehen morgen mit so einer Tipp-Ex-Flasche raus und machen so kleine Mückenschiss-Fleckchen an ihrem Haus irgendwie weiß. Weißt du, es ist so. Und ich spiele immer mit mir das Spiel. Ich schließe die Augen, wenn ich die Straße entlang fahre, durch Eppendorf. Und da, wo ich die Augen aufmache, das Haus gehört mir.
Ja.
Das habe ich schon als Achtjährige gespielt.
Guck mal, und so ähnlich ist es bei Günther Jauch in Potsdam, nur dass es ihm dann wirklich gehört. Oh Gott, meinst du, er klagt jetzt schon?
Überhaupt
das jetzt
nicht.
Schon?
Wenn es um seinen, wie soll ich sagen, also wenn es darum geht, dass man so leichte Witze darüber macht, dass ihm recht viel gehört, damit kann er sehr gut umgehen.
Okay.
Das weiß ich wirklich.
Wollte ich gerade sagen, du kennst ihn ja wirklich.
Ich kenne ihn, ich kenn ihn ganz gut und was er auch erzählt und was ja auch kein Geheimnis ist, der bezahlt dann halt einfach auch mal so einen Spielplatz oder so. Weil der redet ja gar nicht viel drüber. Aber der sagt dann, das ist aber nicht so schön hier, was ist denn hier los? Ja, alle Geräte kaputt und so. Und geht er ja auch nach Hause und ruft an und sagt, ich bezahle Ihnen einen neuen Spielplatz.
Ist doch super.
Und solche Sachen, weißt du?
Stell mir gerade vor, weil ja Olaf Scholz jetzt Privatier ist.
Ja, Privatier ist bei der Rente vielleicht ein bisschen ein großes Wort, oder?
Aber so in Potsdam leben, wie dann Olaf Scholz dann bei Jauchs klingelt.
Ja.
Irgendwie dann, keine Ahnung, was bringt man dann
so
mit?
Haben Sie Pfandflaschen?
Ja, irgendwie sowas oder so ein paar Bratkartoffeln. Jetzt Britta Ernst, guten Tag, Scholz, mein Name, ich bin einer von Ihren Nachbarn. Ich wohne ein paar Straßen, also wohne natürlich nicht in derselben Straße.
Sicher
bestimmt
nicht.
Bestimmt nicht. Ich wohne hier vorne, ich wohne hier irgendwie Julius-Fosseler-Straße. Ich wollte nur sagen, wir haben ein Schlagloch. Und dann sagt Jauch, ja, kein Problem, machen wir.
Ne? Machen wir.
Ja.
Und nächsten Soll ich Tag, Ihnen das zack. Geld direkt geben? Kümmern Sie sich denn persönlich drum? Der Scholz hat doch jetzt Zeit, Schlaglöcher zu flicken.
Eigentlich ja, ne?
Ja. Ehrlich gesagt, ich würde das auch machen, weil an der einen oder anderen Stelle denke ich mir, ist es schneller gemacht, wenn ich es jetzt persönlich mit ein bisschen Gipsmischung zu Hause anrühre, wie wenn ich darauf warte, dass die Berliner Baubetriebe tätig werden, weißt du?
Ja, das hat doch Schwarzenegger bei sich mal gemacht, irgendwie vor einem Jahr oder vor zwei Jahren habe ich die Meldung gesehen, dass dann Schwarzenegger so, what is that? There's a hole in my street and I came and I made it myself. Und da hat er einfach, weil es ihm auf den Sack gegangen ist, dass da vorne ein riesen Schlagloch vorm Haus war, hat er einfach selber das Ding dicht gemacht und alles zugemacht und dann hat er aber irgendwie so zwei Tage später erfahren, dass es so Bauarbeiten in der Straße gab. Das heißt, er hat selbstständig alles dicht gemacht, was sie in mühevoller Kleinarbeit aufgerissen haben, um dann neue Kabel zu verlegen.
Und das
ist ihm auch auf den Geist gegangen. I'm gonna do it. Das fand ich auch sehr schön.
Ja, aber deswegen, das ist halt der Unterschied zwischen so einem amerikanischen Politiker, die machen es einfach.
Ja. Da, bitte, hier Carsten Linnemann, CDU, erstmal machen. Das hat mir immer gut gefallen im Wahlkampf und so. Linnemann immer erstmal machen. So, dass dieses Eifrige.
Im Wahlkampf. Wir sind ja beide auch Moderatoren des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Fiel es dir schwer, dass uns ja wirklich eine Bitte auferlegt war, verbunden mit einem doch strengen Ding. Fiel es dir schwer, dich nicht politisch zu äußern? In keinem deiner Formate, glaube ich, gell?
Ich glaube, das ist mir gar nicht gelungen, fürchte ich. Weil ich habe mich ja andauernd politisch geäußert. Ich habe mich nur in alle Richtungen politisch geäußert, dass es dann wahrscheinlich irgendwann egal war. Und es war, wahrscheinlich war es auch im Rahmen meiner Tätigkeit als Moderator beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was tatsächlich grenzwertig war, dass ich kurz vor Ende des Wahlkampfes die Buchvorstellung von Habeck gemacht habe.
Das habe ich nämlich gesehen und dachte mir, der Arsch darf über einen Habeck reden.
Ja, naja, ich habe mit Habeck über Habecks Buch geredet. Wir haben natürlich jetzt keinen grünen Wahlkampf gemacht. Ich habe also, das kann ich nur wirklich zertifizieren. Ich habe nicht auf der Bühne gesessen und habe gesagt, deswegen sollten wir alle die Grünen wählen. Das, ich glaube, den Satz habe ich eh noch nie gesagt. Und ich glaube auch bis auf weiteres wird es nicht passieren. Aber es war dann so, dass bei der Begrüßung vor der Veranstaltung habe ich Habeck guten Tag gesagt und gehe auf ihn zu und reiche ihm die Hand für so ein Handshake. Und Habeck hat mich aber, was ja nett ist, also sehr leidenschaftlich begrüßt.
Umarmt.
Und so
für die Social Media Fraktion.
Ja, für die Social. Und dann haben die das gefilmt und haben es dann auch eingestellt.
Du hast die gleiche Umarmung gekriegt wie Zelensky.
Exakt. Und das sah aber dann so ein bisschen aus wie die Schlussszene von Pretty Woman, wie Habeck mich da oder Brokeback Mountain, je nachdem wie man möchte. Und da war natürlich sofort für alle klar, aha.
Aha.
Hier wieder einer vom Öffentlich-Rechtlichen, der sich
überläuft.
In den Grünen verliebt hat und das jetzt aber auch überall kundtut. Glücklicherweise bin ich einen Tag später nach Australien abgeflogen. zum Dschungel und war dann sowieso erstmal 4 Wochen aus dem Spiel. Und als ich wieder zurück war, war noch eine Woche, dann war Wahlkampf, dann war es wurscht. Aber das war, sagen wir mal, hart an der Grenze.
Ja, ja, super. Aber ich meine, wer kommt jetzt auf die Idee, dass du das Buch von Habeck vorstellst? War das seine Idee, sein Team? Oder hast du gesagt, oh, wenn Sie mal ein Buch schreiben, ich würde es gern vorstellen?
Nee, wie läuft sowas? Das war Idee Team Habeck. Team Habeck plus Verlag.
Die haben aber einen guten Griff.
Finde ich auch.
Hast du das Buch gelesen?
Ja.
Das ist ja leider der Nebeneffekt, wenn man ein Buch vorstellt. Man muss es wirklich lesen.
Ja, genau. Das hat sich jetzt, also wie ich mehrfach festgestellt habe, als guter Kniff herausgestellt, dass wenn man auf der Bühne über ein Buch redet, dass man es vorher gelesen hat. Das kann ich Leuten, die das in Zukunft vorhaben, echt nur empfehlen. Man bewegt sich wesentlich eleganter, wenn man weiß, was drinsteht.
Man ist so viel ruhiger. Allerdings habe ich auch schon mit Leuten zu tun gehabt, die in ihrem eigenen Buch nicht so ganz zu Hause waren. Kennst du das?
Ja.
Wenn du zitierst aus einem Buch und du merkst, da war vielleicht auch ein Ghostwriter irgendwie mit am Werke und dann kommt denen diese Stelle, die man zitiert, auch total unbekannt.
Ich glaube, ich hatte sowas mal mit Mario Basler oder so, meine ich irgendwie.
Ja, das könnte ich mir gut vorstellen.
Ich weiß nicht mehr, was soll denn da, was habe ich da geschrieben? Ich weiß es nicht mehr. So, man weiß genau, es gibt so Passagen, auf die dann noch so ein bisschen philosophischer sind, wo man so sagt, Mensch, toller Gedanke, Mario. Ist ja der Wahnsinn. Ich weiß es nicht mehr, wo soll das? Welcher Typ ist, hat es gesagt? Das hast du auf Seite 76 geschrieben. Ja, ich weiß es nicht mehr. So.
Oh, ist das toll.
Ja.
Aber immerhin kommen ja noch Leute, die ihre Bücher promoten. Ich meine, hast du schon ein Buch geschrieben?
Ja, ich habe mehrere Bücher.
Ach du Scheiße.
Ja, kein Problem. Ich muss selber überlegen. Ich habe so ein, zwei launige Sachbücher geschrieben und ich habe doch mit Sebastian Fitzek zusammen ein Buch geschrieben, ein Thriller mit einer etwas, wie soll ich sagen, etwas humorvolleren Sprache, Schreib oder Stirb. War auch glücklicherweise sehr erfolgreich, aber das liegt natürlich an Fitzek und ich konnte es nicht verhindern.
So, wieder mal.
Ja, wieder mal.
Wieder mal hast du wieder einen mal. Erfolg nicht verhindern
wobei ich das auch,
können.
Wobei ich das auch so witzig fand, die haben mir mal im Parkhaus in der Tiefgarage bei mir unter der Wohnung, haben sie mir die Karre aufgebrochen. Und dann haben die alles Mögliche rausgeklaut, Autoradio, Sonnenbrille und so.
Oh, Sonnenbrille hat wehgetan, ne?
Sonnenbrille hat wehgetan und auf der Rückbank lagen aber noch so 20 dieser Bücher. Man kriegt ja vom Verlag ein paar, dass man nie angepackt. Lagen da einfach. Dachte ich, was
dabei
für
dachtest du bis zuletzt, die seien eingebrochen, um die Bücher zu klauen.
Es war auch erst meine Annahme, aber ich habe nochmal durchgezählt. Also es fehlte nicht ein einziges. Mhm. Noch nicht mal eins, was der Dieb sagt.
Aber das ist selten
weißt du
eine Zielgruppe, sag ich mal. Leute, die Autoradios klauen, die lesen vielleicht, also vielleicht ist das jetzt auch ein hässliches Vorurteil.
Also da reproduzierst du schon wieder im Grunde genommen klassistische Klischees.
Ich
werde es bei Blue Sky einstellen und werde da gleich sagen, Leute, ihr glaubt nicht, wo
was
ich gerade war.
Was sie heute gesagt hat.
Ja, ich nenne keine Namen.
Ekelhaft.
Ich nenne keinen Namen, aber es war bei Barbara Radio und da also ekelhaft.
Liest du schlechte Kommentare über dich?
Ich komme nicht umhin, den einen oder anderen schlechten Kommentar über mich zu lesen, weil Netzwerke wie X, heißt es ja jetzt, oder Blue Sky beide auf die eine oder andere Art und Weise ja gleich funktionieren. Also X ist mittlerweile, sag mal, für die Rechtsextremen, Blue Sky ist für die Linksextremen und wenn du eine entsprechende Information suchst, dann ist es für mich so ein bisschen, als würde man die Information am Boden eines Piranha-Beckens suchen und man muss halt einfach, also bis zur Achsel muss man den Arm einmal in das Becken strecken, um die Information zu kriegen und muss sich dann also entweder links oder rechts halt ansaugen lassen. Also so ganz umhin komme ich nicht, mich beleidigen zu lassen, aber ich nehme davon vergleichsweise wenig an. Also ist jetzt nicht, dass das mir den Tag versaut.
Ich wollte gerade sagen, ist das nicht die beste Art und Weise, ist auch immer meine Art gewesen, mit den Medien zu verfahren, indem man weder Lob noch Tadel besonders nah an sich ranlässt. Und I mean it. Also ich mache es wirklich so. Ich lese weder das eine noch das andere.
Genau, also ich würde mich dem vollumfänglich anschließen. Du bist genauso wenig so saudoof, wie du genial bist.
Ja.
Und wenn man sich da irgendwo in der Mitte... Also es gibt Dinge, die ich lese und denke, ja, interessant, sollte ich mal ein Auge drauf halten. Egal, ob es jetzt um mich persönlich geht oder das, was man so als Produkt vertreibt.
Mhm.
Und dann gibt es halt Sachen, wo man denkt, ja, alles klar. Also es ist ja häufig, für dich ja sicherlich noch viel, viel mehr, stellst du ja fest, du bist eine Projektionsfläche für ganz viele Dinge. Wenn du dich politisch äußerst, im Podcast oder so, noch viel mehr.
Mhm.
Und
aber Politik hat die größte Sprengkraft. Also das ist mir wirklich aufgefallen, wenn man sich mal ein bisschen in politische Nähe bewegt hat oder so, also gerade jetzt auch in parteipolitische oder personenpolitische Nähe, jetzt auch im Wahlkampf. Also da habe ich jetzt zum ersten Mal auch wirklich gesehen, geil, da wird's dann gleich wirklich richtig. Also dann, wir werden sie nie wieder angucken. Wir schalten um, wenn wir sie sehen. Oder weißt du, irgendwie sowas.
Ja, natürlich.
Und da dachte ich mir, das stimmt ja wirklich, was alle sagen. Weil alle, weißt du auch, gibt ja jetzt auch, alle Schauspieler sind ja jetzt auch politisch, alle, jeder ist ja jetzt irgendwie politisch oder politisch gewesen. Und die haben dann immer gesagt, also krass, als ich einmal was Politisches gesagt habe, dann habe ich so viel Hate gekriegt. Und das ist wirklich absolut der Fall.
Genau, aber wenn du erstmal ausreichend Hate gekriegt hast von links und rechts, ist es irgendwann auch egal. Ne? Dann ist es so ein bisschen, du hast ja gerade schon Hamburg gesagt, das ist so, als würdest du in Friesland leben, dann ziehst du dir die Öljacke an, dann kommt der Wind mal von links und mal von rechts, dann hagelt's und schauert's und dann musst du halt nur die richtige Jacke oder du musst richtig imprägniert sein, dann sagst du dir, ja, ist halt so. Und da ich, wie soll ich das sagen, ich bin ja ein Mann des Ausgleichs. Also ich versuche ja gerade im Podcast mich darum zu bemühen, irgendwie verschiedene Positionen zu Wort kommen zu lassen und nicht gleich pauschal alle abzuurteilen. Und was ich schon festgestellt habe, dass wenn man politisch uneindeutig ist, dann macht man sich erst recht verdächtig. Also wenn du dich mit einer Sache nicht gleich gemein machst oder möglicherweise an dem einen Tag sagst, ja, da hat aber Friedrich Merz recht. An dem anderen Tag sagst, da hat Baerbock recht und an dem nächsten Tag stimmst du wieder jemand anderem zu.
Geht gar nicht.
Dann, also das ist im Grunde genommen das Allerletzte, weil dann würde man dir im Zweifel noch Rückgratlosigkeit oder das Wendehalstum vorwerfen, wo du sagst, nee, es geht nur einfach darum, dass ich an dieser Stelle immer willens und bereit bin, einer Position zuzustimmen, selbst wenn die Person mir möglicherweise unsympathisch ist oder die Partei.
War ja ehrlich gesagt auch jahrzehntelang ein bisschen so ist. Er hat ja dann nur irgendwann aufgehört. Ich habe ja auch immer gar nicht mich politisch geäußert und dann habe ich so richtig gemerkt, dass dann manchmal bei so manchen Momenten, wenn es so also Feminismus und Women Support Women und so, ja, du sagst ja nie irgendwie was. So. Weißt du, also wo mir das auch so ein bisschen fast schon nahegetragen oder nachgetragen wurde, dass ich das eben nicht mache, weil ich dachte mir eben immer, dass ich zum Beispiel, also ich möchte eigentlich ein Angebot machen, was wirklich ohne, wie soll ich sagen, Zeigefinger ist. Man rutscht ja leicht dann so ein bisschen in dieses, ihr müsst alle und wenn euch Trinkwasser wichtig ist, dann macht ihr jetzt das und wenn euch die Umwelt wichtig ist, dann hört ihr auf damit und irgendwie so. Und ich dachte mir immer, wer bin denn ich, den Leuten zu sagen, sie sollen weniger Fleisch essen oder nicht mehr so schnell Auto fahren, weil also dann sowas zu sagen wie, ja, also wir essen jetzt auch weniger Fleisch und so, das ist mir dann zu doof.
Genau,
weißt du?
Kann ich nachvollziehen. Also grundsätzlich finde ich es ja erstmal gut, wenn man sich einer Sache verschreibt und sagt, pass auf, dafür stehe ich und das ist mein Antrieb und ich als prominente Person würde gerne meine Reichweite dafür einsetzen, dann ist es allerdings natürlich besonders wichtig, dass man auch dementsprechend lebt, dass man sich jetzt halt nicht, wenn man irgendwie bei Maischberger sagt und irgendwie, keine Ahnung, sagt, wir müssen hier das Klima schützen und am nächsten Tag fliegst du halt von Berlin zurück nach Köln, ist doof. So, das ist schon mal, da solltest du dich schon mal nicht bei erwischen lassen. Und auf der anderen Seite darf es auch nicht zu beliebig sein. Also ist auch ein bisschen blöd, wenn du jeden zweiten Tag mit einer neuen Organisation um die Ecke kommst und dich dafür einsetzt, dann wird es halt arg beliebig.
Ich finde halt auch, da springt man halt dann auf jeden Zug irgendwie auf, weißt du. Und da bist du in 36 Kampagnen mit deinem Foto irgendwie zugegen. Und dann denkt man sich auch manchmal so ein bisschen, oh.
Ja, und das ist alles wurscht, ne? Ja. Und bei mir ist es halt so, also ich meine, ich habe über den Podcast natürlich die Gelegenheit, viele Dinge zur Sprache zu bringen und sie alleine durch das Thematisieren mit einer gewissen Reichweite zu versehen. Das ist ja für mich persönlich schon fast ausreichend, ohne dass ich dann auch noch dick unterstreiche und sage, das ist jetzt wichtig, dass wir das alle machen. Wo ich das Gefühl habe, dass dieses Ganze ein bisschen an sein natürliches Ende geraten ist, das war eigentlich zu Corona-Zeiten. Das war für mich irgendwie, da habe ich gemerkt, ich glaube, es ist jetzt langsam mal Feierabend mit Prominenten, die NormalbürgerInnen.
Die Farbe bekennen, ja.
Ja, weil ist doch ganz einfach. Also wenn du Brad Pitt bist, Arnold Schwarzenegger oder von mir aus auch einer von den größeren deutschen Prominenten.
Und sagst Hashtag Stay at Home.
Exakt. Ja, naja, ist ja klar.
Das hat eine andere Qualität.
Ja, genau. Und da hat das Ganze, wurde in seiner Absurdität so besonders manifest. Wenn du dann irgendeinen Ingo hast, der mit Marion auf 57 Quadratmetern sitzt, mit drei Kindern, kann. Ja. Und dann sieht er irgendwie, ich will jetzt keinen, nenne jetzt keinen Namen, aber sieht irgendeinen prominenten Tatortkommissar, der sagt, ja, bleiben wir mal schön zu Hause. Ja, der sagen die, jetzt reicht's aber langsam.
Ja, weißt du, wie, zu wie viel Demonstrationen ich schon aufrufen sollte, in dem vollen Wissen, dass ich da selber nicht hingehe, weißt du? Also ich finde das irgendwie so krass, ey, morgen treffen wir uns alle und so gegen rechts oder gegen und so. Und ich bin ja gegen rechts, aber ich hatte überhaupt gar keine Zeit, zu dieser Demo zu gehen. Und dann dachte ich mir immer, ich kann die anderen Leute da alle hinschicken, wenn ich selber nicht. Also dann muss ich auch vorne in der ersten Reihe stehen.
Würde helfen, genau. Und es gibt ja Schauspielerinnen, Schauspieler, von denen man weiß, dass die sich wirklich extrem engagieren. Ja. Und immer vorne, da weiß ich, Katja Riemann oder so, ja, da weißt du, wenn die sagt, gegen rechts oder gegen irgendwie härtere Migrationsgesetze, dann steht die auch in der ersten Reihe da. Ja. Super, ja, total gut. Ja. Aber eine gewisse Aufrichtigkeit darf man schon erwarten, weil die Leute, dicke Gänsefüße, sind ja nicht doof. Die kriegen das ja auch im Laufe der Zeit mit. Vielleicht nicht an Tag 1, ja, aber an Tag 100 kriegen sie es auch langsam mit, wer jedes Mal für jede Sache einsteht. Und dann ist irgendwie alles nix.
Ich möchte unbedingt noch ein bisschen mit dir über Instagram sprechen, aber vorher machen wir ein kleines Spiel. Ich habe keine Ahnung, worum es in diesem Spiel geht. Du hast ja meine...
Ja,
Redaktion,
da wird sie dafür nichts verantwortlich sein.
Ich liebe es, Verantwortung zu übernehmen. Weißt du das?
Ja.
Ist eine meiner Kernkompetenzen, Verantwortung zu übernehmen.
In welchem Bereich? Wo?
Außerhalb der Redaktion, muss ich jetzt sagen. Okay. Nee, aber ich bin gerne jemand, der sagt, okay, ich mach das.
Ja,
und dann kümmere ich mich auch drum. Ist mir wirklich wichtig.
Ja,
du
kann
auch?
Ja, also es hängt immer natürlich sehr stark davon ab, was es ist, aber ich kann manche Dinge organisieren und ich finde es natürlich schön, vor allen Dingen so im familiären Kontext derjenige zu sein, wo man sagt, der macht das schon, der kümmert sich.
Oder so, kennst du so Gruppen, man fährt irgendwie in mit 10 Mädels in 3 Autos irgendwie und dann, wer fährt? Ich mache ich gerne. Weißt du? Auch weil die anderen natürlich alle nicht Auto fahren können.
Natürlich nicht.
Nee. Du bist ein guter Autofahrer, gell?
Ich glaube schon, dass ich ein guter Autofahrer bin, ja.
Du hast gestern was gepostet über einen Lada Niva. Ich habe einen Lada Niva.
Hast du? Ich habe auch einen. Aber mit dem fährt mein Vater jetzt durch Kassel-Brauxel.
Nee.
Ja.
Und aber mit runtergetrullerten Fenster und Ellenbogen raus, oder?
Ja, vor allem bei dem Auto, wenn das Fenster einmal unten ist, dann geht ja auch nie wieder rauf, ne? Das ist auch so ein geiles Auto. Ich liebe den Lada Niva.
Aber meiner hat immerhin schon vorne elektrische Fensterheber.
Oh.
Und hinten, sehr lustig, haben die Kinder nie das Fenster aufgekriegt, weil sie nicht vertraut sind mit einer Handkurbel.
Ja, ja. Ne, also
hier gehen die Fenster nicht auf. Doch, nein, hier ist kein Knopf, hier ist eine Kurbel.
Ach, die Kurbel. Ja, das ist geil, weil meiner ist, also eigentlich ist es streng genommen ein Lada Tiger. Das ist ja der Nachfolger vom Lada Niva. Er hat aber einfach komplett die Technik vom Lada Niva. Ist eigentlich dasselbe. Das ist also so technisch auf dem Stand von einer Moulinette. Das ist irgendwie, also,
warum?
Das ist absurd.
So ein
wirklich kompletter Kernschrott. In meinem Falle sind es auch wirklich nur so 3 Kippschalter vorne, aber auch Kurbel vorne. Und aber auf der anderen Seite völlig absurd, elektrische Wegfahrsperre. Also du hast dann so einen kleinen Pinörkel.
Den und musst du erst reinstecken, bevor das Auto anspringt.
Wo du denkst, ey, in dem Auto ist sonst keine Technik, nichts. Aber eine elektrische Wegfahrsperre, die natürlich völliger Quatsch ist bei so einem Auto.
Aber kauft man sich so ein Auto nicht, wenn man in so ganz nördlichen Gefilden ist, wo es irre kalt ist?
Eigentlich ja, aber wir wissen ja auch nicht, also wenn der Russe kommt, dann müssen wir im Zweifel auch mal quer durch den Wald und über den Acker flüchten. Kannst du mit dem Auto super, beziehungsweise wenn er kommt, kannst du aus dem Lader winken und sagen,
ich
bin einer von euch.
Hallo.
Ja, jetzt muss ich nur den Schnäuzer wieder abrasieren, weil das ist natürlich zu südlich, ne?
Ja, dann bist du, wobei.
Ja, weiß ich nicht.
Wie stellt man sich denn so einen Russen vor?
Ja, das ist halt die, ja.
Darf man auch nicht, da darf man sich nicht von leiten lassen.
Ich bin Jahrgang 77, also mein Russenbild ist eigentlich mit Rocky 4 endete es.
Ja,
so
oder
Dolph
bei
Lundgren.
Mir Nikita, das Video mit Elton John. Aber
oh,
ich glaub,
Nikita,
das war,
you will never know.
Ist das toll, weil Nikita, das weiß man ja dann erst hinterher, ist ja ein Frauen- und ein Männername. Und der Elton John wollte damals noch nicht so ehrlich,
Ein Hund ist er schon. Ja.
Na, dass ich denke, da machen wir mal Nikita, da kann ich Männer wie Frauen bumsen.
Schaust du, klappst und sie sagt, plötzlich ist das ein Mann. Mein Gott, ich müsste alles, der Elton John ist ein Schwuler.
Wie du mal den Uli Hoeneß nachgemacht hast, das habe ich mir gesaved. Ich hab mir bei Instagram nur gesaved, schönes Porzellan, Blumendeko, englische Häuser, schwedische Gärten und so weiter. Und dazwischen bist du als Uli Hoeneß. Also,
bitte. Jetzt ist klar, der will sein. Uli Hoeneß ist eine tolle Figur, oder? Ich liebe ihn so sehr.
Da sagst du irgendwas, dass einer der Ding hat uns die Meisterschaft versaut. Ich
ach,
weiß
der, ach so, der Hurbernat.
Der Bernat.
Der Hurbernat hat uns alleine die Champions League verloren.
So, ja, ja.
Das gucke ich mir in regelmäßigen Abständen zwischen Kürbisrezepten mit Ziegenkäse und italienischer Keramik kommst dann plötzlich, ploppst du hoch und ist wie so ein Schock.
Ich werde dir fortan immer unangekündigt dann und wann einfach ein Video schicken, in dem ich Uli Hoeneß mache.
Oh, das wäre so schön. Also schön, wenn du stehst ja bei Apokalypse und Filterkaffee, stehst du doch auch schon
aber
so da.
Aber
es ist so ein bisschen schon.
Ja, es ist aber auch verzweifelnd, ja, an der Welt verzweifelnd.
Ja.
Ja. Das haben wir damals, habe ich mit Olli von Berg, mit dem Fotografen gemacht. Da hatte so verschiedene Motive und niemand hätte gedacht, dass ausgerechnet dieses Motiv mal so wichtig werden könnte.
Das denke ich mir übrigens bei jedem Foto, was von mir erscheint.
Stimmt allerdings.
Ach, das ist jetzt das, was ihr ausgewählt habt.
Ja,
das
ist witzig, ne? Oder?
Mhm. Ja. Ach, das ist das Beste von all den Bildern, die wir gestern in 7 Stunden gemacht haben.
Bist du eine von diesen, also wenn man jetzt so in so einer Dreier- oder Zweier-Konstellation Pressefotos macht, was ja auch passieren kann. Bist du dann die Person, die sich im Zweifel fügt, wenn die anderen zwei, also du hast dann auf diesem Dreierbild, hast du ein Foto von dir, von dem du sagst, oh, da sehe ich ja gut aus. Und die anderen zwei, einer von den anderen zwei sagt, da sehe ich ja fürchterlich aus, zeig mal die anderen Motive. Und die entscheiden sich dann für ein anderes Motiv, auf dem du selber aber schlechter aussiehst als auf deinem Lieblingsmotiv.
Nee, also
würdest
so
du dich dann beugen und würdest sagen, weißt du was, komm, wurscht, wenn die anderen beiden, wenn Gottschalk sagt, ich sehe super aus da, dass du sagst, ja komm, dann ist er happy.
Ja, das würde ich erstens machen. Zweitens kommen die Motive meistens gar nicht bis zu mir durch. Das macht alles meine Managerin.
Okay.
Und die lässt sich, glaube ich, lässt mal alle anderen entscheiden und am Ende geht's zu mir sozusagen. Und dann suche ich was aus, womit alle anderen zufrieden sind. Das Einzige, was ich bei mehr Personenmotiven gelernt habe, ich stelle mich in die Mitte, weil die anderen werden, also regelmäßig, so habe ich es zumindest festgestellt, ich bin ja auch in so einer Viererkonstellation mit der NDR Talkshow und da war so häufig Moderatorenwechsel, da dachte ich mir, ich stelle mich mal lieber in die Mitte.
Ach so, gut.
Und dann haben wir nämlich bei den Pressefotos den der Außenstand einfach immer nur abgetrennt und haben den neuen einfach dazugeklebt, weißt du? Dann war es nicht so teuer wie dann gesamtes Fotoshooting für alle.
Das ist ja witzig. Siehst du, und ich hatte ja erst schon gedacht, dass Dr. Wimmer plötzlich so dicke Arme hat, ne?
Steven
geht hier.
Oder meinst du Bettina? Du, Bettina, der hat über dich gesagt, du hast dicke Arme.
Das kommt vom Camping-Vorzelt aufbauen. Deswegen hat die so einen Bizeps. Das ist das, ne?
Pass auf. Wir spielen jetzt ein Spiel. Lieber Micky, liebe Barbara, wir haben in der Recherche für Micky gemerkt, dass wir ja keine Ahnung haben, wie er das zeitlich alles schafft. Deswegen würden wir Barbara gerne als persönliche Assistentin vorschlagen. Ich habe ganz eng sitzende Kostüme.
Super.
Das ist ihre Chance. Ist
ja wie bei Bube Dame Hörig damals.
Ja, ich habe es trotzdem geschafft. Das ist ein Wunder. Es ist ihre Chance, mal einen Überblick zu bekommen. Außerdem ist es immer gut, wenn sie beschäftigt ist. Deswegen spielt ihr Mickys Mädchen. Wir haben eine Liste mit Fragen vorbereitet, die es vor dem Job noch zu klären gilt. Bitte geht diese Liste gemeinsam durch. Wir sind sehr gespannt. Die attestiert persönlich assistenzige Redaktion. Vor wie viel Uhr sollte ich keinen Kontakt mit Ihnen aufnehmen, Herr Beisenherz?
7:30 Uhr.
Aber dann bist du voll einsatzfähig, oder? Ich frage für eine Freundin.
Ja, ich bin also theoretisch auch schon vor 7 voll einsatzfähig. Hängt ein bisschen davon ab, ob ich das Kind in die Schule bringe oder nicht. Also dann geht es auch vor 7.
Ja. Okay. Also das heißt, du bist nicht der Typ, weil ich habe ja schon häufig mit Menschen zu tun. Gut, das war jetzt Olivia Jones. Die brauchen natürlich morgens auch, verstehst du?
Ja. Also bis Olivia Jones ist, dauert ja schon mal mindestens 3 Stunden.
Also Micky Beisenherz zu werden, dauert nicht so lange.
Nee, dauert nicht lange. Also, keine Ahnung. Ich bin immer gut gelaunt. Ich stehe auf mit sofort, im Grunde genommen 30 Sekunden nach dem Wachwerden, kannst du mir eigentlich schon auf den Geist gehen.
Ist das eine Belastung für deine Familie? Ich finde ja, unter meiner guten Laune leiden meine Familienmitglieder am allermeisten.
Nee, eigentlich nicht. Also meine Frau ist selber, obwohl sie einen ganz anderen Wach- und Schlafrhythmus hat als ich, die ist genauso. Also wenn die ist noch im Halbschlaf, also wir haben wirklich schon ganz häufig im Halbschlaf schon wirklich gelacht. So, todmüde. Entweder beim Einschlafen, beim Nachts nochmal geweckt werden, Gute-Nacht-Kuss, was weiß ich, ganz häufig schon schlaftrunken, richtig gegeiert. Also
lustig.
Das gibt's nicht. Ja, keine Morgenmuffel.
Super. Nee, ich nehme mich auch nicht. Wie willst du von mir kontaktiert werden?
Also am zweckdienlichsten ist es wahrscheinlich via WhatsApp. Mhm. Und wenn ich zweimal nicht geantwortet habe, kannst du auch gerne in großen Lettern schreiben, jetzt antworte du Arsch.
Oder ich streiche dich aus meiner Liste einfach oder suche meinen neuen Chef.
Ja, oder so. Oder so, du ghostest dich. Ist auch schön, wenn man den eigenen Chef ghostet. Ne?
Ja. Ja, also ich bin auch nur per WhatsApp. Ich lese zum Beispiel, wenn Leute sagen, ich habe dir das gemailt. Mhm. Das ist für mich so wie... Mail ist für mich so was man im Büro macht. Und ja. ich hab noch nicht mal einen Schreibtisch. Also ich gehe nicht auf die Idee, meine Mails zu lesen.
Das mache ich schon.
Ja, aber du bist ja auch so ein Businessman. Also ich reagiere nur auf WhatsApp. Ist gut.
Ja, ich reagiere. Also es ist am sinnvollsten, mir WhatsApp zu schreiben, weil ich das am häufigsten checke. So eine Mail musst du ja das Programm gezielt ansteuern und öffnen und so. Ja. Ich mag das Formale an der Mail auch nicht so sehr. Ich muss allerdings zugeben, ich bin noch ein bisschen so konditioniert, dass eine Mail insgesamt etwas Förmlicheres hat als eine WhatsApp.
Achtest du auf Groß- und Kleinschreibung?
Ja, schon. Also doch. Also bei WhatsApp auch. Also ich achte sogar mitunter auf die Anrede, also dass ich ein Sie groß schreibe, obwohl ja der Duden es mittlerweile erlaubt, das Sie klein zu schreiben.
Ach,
das du.
Wusste ich gar nicht.
Aber es ist auch eher eine Kapitulation vor den Deppen. Also da hat der Duden sich ja im Laufe der letzten 20 Jahre ja kontinuierlich immer den...
Du weißt ja, wie man jetzt Ketchup schreiben darf und so. Also insofern ist es wirklich... Du weißt, wie man... Naja, Ketchup darfst du jetzt schreiben mit T-S-C-H-A-P-P oder so.
So wie die Homepage RTL Now, ne? Wenn man RTL Now ansteuert, kann man doch RTL und dann NAU.de kommst du auch drauf.
Auch?
Ja, ja.
Ist das toll.
Es ging vor 10 Jahren schon rum, wo Leute das einfach mal gemacht haben für Spaß und gemerkt haben, ja, sie kommen auch an.
Ja, ja, klar.
Ist eigentlich auch nicht dumm. Ne?
Es gibt ja auch so Beispiele von sehr komplizierten Firmennamen, die sich dann irgendwie anders umbenennen mussten, um überhaupt gefunden zu werden.
Absolut.
In Zeiten der Webseiten. Was sollte ich immer für dich dabei haben?
Tütchen Salz ist nicht verkehrt.
Hast du auch selber dabei?
Ja, aber es kann ja auch sein, dass ich so viel Salz irgendwo drauf geknallt habe, dass mir dann dieses eine Tütchen fehlt, um... dem Billigpress-Hähnchenfleisch, also den nötigen Pep zu verleihen.
Also Salz finde ich ja fast ein bisschen old-fashioned. Also ich kenne Leute, die reisen mit so einem Chili-Fässchen oder mit, aber Salz, ich finde auch, weißt du, manchmal isst man was dann traut man sich nicht nach Salz zu fragen oder auch nicht oder es gibt nichts. Und dann ist diese ganzen Scheißkalorien sind umsonst, weil man nach nichts geschmeckt.
Ich hatte hier in Berlin mal eine interessante Begegnung, als ich mit Olli Polak essen war. Und dann waren wir bei einem Italiener, wo die Tische sehr dicht beieinander stehen. Mhm. Und Olli und ich saßen uns gegenüber, unterhielten uns und links neben uns waren dann also zwei Männer im besten Alter. Und dann fragte ich den einen, ob er mir kurz den Salzstreuer reichen kann. Gab er mir den und ich salzte mein Essen und ich unterhielt mich weiter mit Olli und dann hörte ich plötzlich von links, da zeterte sich jemand so in meiner Wahrnehmungssphäre. Ja, das war super, also Salzstreuer kriege ich aber auch nicht mehr wieder, ne? Das war unmöglich, ich hatte das. Und ich dachte, okay, was ist denn jetzt los? Und dann gucke ich da so, da steht bei mir auf dem Tisch, gebe ihm den wieder rüber, ist eine Handbewegung quasi so 45 Grad Drehung nach links, da, bitteschön, denkst du, Thema erledigt. Dann hörte der nicht mehr auf. Ich hasse das. Ist unglaublich. Immer wenn man, und hörte nicht mehr auf. Und dann versuchte noch sein Gegenüber ihn zu, Mensch, jetzt Jürgen, riech dich doch nicht auf. Das war dann, der andere war so ein Rheinländer, der so sehr um Deeskalation, nein, jetzt hör doch mal auf und lass es doch gut sein. Der Mann hat doch sich schon entschuldigt. Und so, völlig absurd. Und die Situation war schon einigermaßen bereinigt. Und dann sagte Olli Polak, der immer weiß, wie man eine Brandbombe wirft, guckte mich an, ganz ruhig und sagte, siehste, so kann man sich vorstellen, wie der hier 33 angefangen hat. Der Rest ist Geschichte. Selbst Kool Savas hat sich umgedreht, weil er dachte, sowas habe ich aber auch, so ein Beef habe ich auch noch nicht miterlebt.
Nee.
War toll.
Schön.
Ein Salzstreuer, so hat ein Salzstreuer also...
Ja, nee, da ist es besser, du machst dich unabhängig.
Oder?
Bevor noch ein Krieg ausgelöst wird.
Siehste, genau. So, das ist das. Also das hilft auf jeden Fall
also,
bei mir.
Also okay, ich habe ein Tütchen Salz für dich dabei. Ja. Darf ich dein Auto fahren?
Das darfst du auf jeden Fall, ja.
Ach ja, wirklich?
Ja, ich bin sehr freigebig.
Ich kenne ja Männer, die mir hinterher, ohne jetzt meinen Namen zu nennen, die mir hinterherrufen bei bestimmten Autos, wenn ich da einsteige, du denkst bitte dran, dass du vorglühst, bevor du, weißt du so?
Mhm.
Wo ich mir so denke, gehört bitte die Hälfte des Autos mir, kann ich vorglühen, wann ich will? So. Wie wichtig ist Vorglühen eigentlich? Das ist doch ein Fake.
Auf der Abi-Party ist es sehr wichtig. Ich weiß, das ist schon nicht ganz unwichtig.
Okay.
Es gibt ja auch Autos, die haben noch einen Choke, den man vorher ziehen muss.
Das ist,
gibt's auch, habe ich auch eines.
Mhm.
So. Es ist schon nicht ganz verkehrt, dass man mal vorglüht, beziehungsweise dass man vielleicht so auf den ersten 3-4 Kilometer nicht sofort irgendwie 6.000 bis 8.000 Umdrehungen heizt.
Ja, das wird mir dann auch noch hinterhergerufen, ja. Aber das höre ich meist schon nicht mehr, weil ich schon am Ende der Straße vom Hofgang bin.
Natürlich. Aber ich bin dann, ich nehm's da nicht so ernst.
Okay, das ist gut zu wissen.
Ich finde das nicht so wichtig.
Wie schaffe ich jetzt, und jetzt kommen wir der Sache etwas näher, wie schaffe ich eine Atmosphäre, die dich inspiriert? Das geht aber jetzt hier schon in Richtung.
Ich
wollte
gerade sagen, also da muss schon Careless Whisper jetzt eingespielt werden. Da hast du ja eine fähige Redaktion.
Nee, Father Figure ist doch
Father
jetzt,
Figure, sehr gut. Sehr,
das
sehr
ist
gut.
In dem Film, weißt du, und der tanzt ja so für sie mit Nicole Kidman und diesem jungen Typen.
Der jetzt relativ frisch ist. Habe ich noch nicht gesehen.
Ich auch nicht, aber ich habe nur die Ausschnitte gesehen und dachte mir.
Ja.
Ich frage mich nur, warum sie diese dürre Nicole Kidman genommen haben. Die sieht wirklich nach allem aus, aber nicht nach Sex, finde ich.
Ja, wobei sie ja insgesamt ganz gut angekommen ist, wenn ich die Rezeption richtig verfolge.
Ach ja, wirklich?
Ja, ich glaube,
weil die sollte wahrscheinlich so eine verklemmte Alte mit Stock im Arsch spielen. Und das ist ja, glaube ich, das liegt nah an ihrem normalen...
Sie hat sich an die Jahre mit Tom Cruise erinnert. Da konnte sie... Naja, ich glaube Humor, ne, wie es immer ist. Humor ist einfach eine Muskelrelaxanz. Also jede Verspannung lässt sich im Gegenüber, also vor allen Dingen bei mir, lösen, indem man einfach humorvoll ist.
Ich hätte es jetzt mal mit einer ganz normalen Massage probiert, auch wenn ich deine Sekretärin wäre.
Wobei ich kein großer Fan von Massagen bin.
Ach nicht?
Nee.
Nee, ich auch nicht. Mich nervt es, wenn jemand so an mir rumfummelt.
Bin ich auch kein Fan von. Mir wird also in einem Hotel immer wieder netterweise als Goodie eine Massage angeboten. Nutze ich nie.
Ich auch nicht. Wir sind im gleichen Hotel. Mit uns beiden, deswegen nutzen sie. Die bieten das immer uns an, weil die wissen, man die eh nicht.
Massage immer nur dann, wenn ich ein Bein nachziehe und zu meinem Physio komme.
Ja.
Also sehr, sehr zweckorientiert.
Und dann ist es ja auch keine Wohlfühlmassage. Nee, dann ist es ja Schmerz.
Dann ist es wirklich purer Schmerz. Dann bricht mir auch der Stressschweiß aus, wenn Nils, mein Physio, oder so ein Kabachel von 1,95 Meter, der muss nur seinen Daumen ausfahren, wie Sean Connery in dem 1983er Actionfilm Presidio, wo er Leute nur mit seinem Daumen vermöbelt. Und dann macht er das, wenn er dir den Daumen so in den, wie sagt Ralf Möller, Gluteus Maximus, seine bekannteste Rolle in Gladiator, wenn er dir den Daumen in die Arschbacke, in den Muskel reinrammt, also ist jetzt wirklich wichtig, wenn man sagt, also in den Muskel, den Daumen. Das ist, ne?
Das ist
und dich mit purer Kraft mit dem Daumen quasi die
Liege entlang schiebt.
Aber es ist schon fast eine Bahre, hochschiebt.
Ja.
Dann weißt du aber auch, dann tut sich, also es ist ähnlich ein bisschen.
Du hast ja eine unglaublich ausgebildete Muskulatur.
Bis hierhin stimmt es alles.
Kann man ja jetzt so sagen.
Ja, das stimmt natürlich.
Das ist natürlich, da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen.
Ich bin der deutsche Henning, ich bin der deutsche Henning Baum.
Ja. So. Du, zu Henning Baum haben wir hier eine ganz klare Meinung.
Ja, das habe ich wohl mitbekommen.
Grüße gehen raus an dieser Stelle. Nein.
Absolut.
Bei wem darf ich auf keinen Fall ans Telefon gehen als deine Assistentin?
Bei wem darf ich auf keinen Fall? Ach ja, weißt du, es gibt ja dann auch so, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber es gibt ja auch so Figuren, die sind halt solch absonder. Also wir reden ja wahrscheinlich über Prominente, ne?
Nee, es kann auch sein, meine Schwiegermutter oder.
Ach so. Na, ich verstehe mich mit allen Verwandten sehr gut. Ich habe auch ein tolles Verhältnis zu meinen ehemaligen Schwiegereltern. Also die können auch alle anrufen und da gehe ich auch dran. Gute Frage. Eigentlich Nummern, die ich nicht kenne, weil also unbekannte Nummern ist immer scheiße. Also die 2-3 Mal, die
aber es
ich
sind
dann
doch meistens Prominente. Also ich habe zum Beispiel jahrelang meine Nummer nicht übertragen. Mhm. Jetzt übertrage ich sie, weil auch nie jemand das hinbekommen
kann. Aber mir ist immer, wenn ich dran gehe und es eine unbekannte Nummer ist, immer Kacke.
Ja.
Immer Kacke. Und immer, dann denkst du dir so, ach ey, so. Dann gehst du auch mal dran. Ich bin ja auch freundlich, wenn so Leute anrufen, ja, ich bin die so und so und ich mache eine Umfrage für dies und das und ich lege dann nicht direkt auf, sondern ich sage dann wirklich noch freundlich, ich bin nicht interessiert, aber ich wünsche ihnen viel Erfolg, weil du dir immer vorstellst, da sitzt ja irgendwo in einem Callcenter eine Person, die unter massivem Druck steht. Aber dann kann es auch passieren, dass er, ja, wieso denn jetzt nicht? Ja, ich so, ich habe jetzt keine Zeit. Ja, und dann sagt die zu mir so, das fand ich auch witzig, die sagte, Herr Beisenherz, ich hab's Ihnen doch jetzt erklärt. Als wäre ich so ein halb dementer Esel, so, ich hab's Ihnen doch erklärt. Ich so, was wollen, ich so, sie legen jetzt, hab ich so, nein, sie legen jetzt einfach auf, okay? Mhm. Herr Beisenherz, jetzt machen Sie es doch, dann haben wir es doch hinter uns.
Den Satz habe ich auch schon ein paar Mal gesagt.
Wirklich, da haben wir es doch. Sie sagt es aber zu mir. So als wäre das jetzt irgendwie so eine, als macht sie bei mir so telefonisch so einen Gesundheitscheck. Ja. So einmal die große Hafenrundfahrt. So,
jetzt machen wir es doch.
Als müsste ich begreifen, dass das wichtig ist. Und dann seid wirklich, aber so gestillt. Herr Beisenherz, jetzt ist es auch lang, jetzt machen wir es und dann haben wir es doch hinter.
Ja, hören Sie doch jetzt mal auf, hier so einen Quatsch zu machen die ganze Zeit.
Ich dachte wirklich, da gibt es ja wohl gar nicht, was will die denn jetzt? Ja. Toll.
Oh, ja. Fantastisch. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Da dachte ich, da kannst du sicher was dazu sagen.
Ja.
Der Söder hat doch jetzt einen Bart. Mhm. Da hast du doch bestimmt auch schon die Gedanken.
Natürlich.
Wenn jemand so einen Bart hat wie der Söder, da hat er doch eine Geschichte am Laufen.
Ja, also.
Eine Freundin oder sowas, sage ich jetzt einfach mal.
Eine?
Weil das ist doch so eine Art von Bart bei 50-Jährigen, da ist ja immer irgendwas.
Du, ich glaube mittlerweile, um jetzt mal den inneren Urban Priol rauszukehren, wo du mich gerade fragst, ich glaube, dass Markus Söder auch so sehr an der Umsetzung der Mütterrente interessiert ist, weil er selber so viel, aber gut, weil er anders. Dieser Bart, das, also wahrscheinlich ist es so eine Art, wie soll ich sagen, Ablenkung. Weil das Gesicht, also er sieht ja aus, als würde er fleißig osempieren. Ne? Das ist also die,
es ist schon ein bisschen,
ja,
gell?
Schon, ja, ja. Also da ist schon, also da, er sieht schon so ein bisschen aus, als hätte er schon auch mal die Ozempic-Spritze nicht nur gegoogelt.
Wobei er als Foodblogger, sag ich, man muss natürlich aufpassen, dass er sich nicht die eigene Kundschaft wegspart.
Das stimmt, das stimmt. Da muss er auch echt vorsichtig sein, ne? Weil er, wenn er, wer einerseits sagt, hier, schauen Sie, Rostbratwürstchen oder der Söder, der mag auch mal einen Döner, also völlig, also okay. Völlig, also so wahnsinnig hüftsteif auch in einem der Söder, der isst doch mal einen Döner, wo man, als würden im Jahr 2025 noch Leute sagen, Zappalo, der ist ja ein ganz kesser Hund. Das ist ja auch mal ein Döner, ist ja verrückt eigentlich, ne? Vor allem sieht er ja wirklich aus, als würde er eigentlich, also man wundert sich über den einen Tag, wo er mal keinen isst, aber gut.
Aber es ist ja total beliebt. Ja. Ich meine, ist es dann, folgen die Leute dem aus Satiregründen?
Ich glaube ja, ich glaube ja. Das ist ja so ein bisschen das, also bevor ich nochmal gleich auf den Bart komme, ich glaube, er macht es ja gut. Er ist ja wirklich, er macht es ja clever, dass er, das ist ja das alte Steve Bannon-Prinzip, flood the zone with shit. Und da kommt ja wirklich eine Menge zusammen. Das geht ja bei ihm schon ein bisschen den dritten Stock rauf. Aber klar, also wenn du dir überlegst, Wahlen gewinnst du ja in erster Linie darüber, dass die Leute sagen, den kenne ich. Oder hier die Wagenknecht, die habe ich schon mal bei Maischberger gesehen, die wähle ich. Da macht das natürlich perfekt. Weil über das ewige Zitieren auch von Leuten wie mir, schaffst du natürlich eine viel größere Wahrnehmung. Also wer weiß denn bis heute, wer... sag mir irgendwie, wer Lindemann ist oder so. Kannst du auf der Straße mal ein Foto zeigen und sagen, wer ist denn Lindemann? Ja, oder wahrscheinlich sogar selbst, wer ist Manuela Schwesig? Da gucken sie dich an und denken, die kenne ich von Sturm der Liebe. Mhm. Und wenn du Söder zeigst, da sagen sie, ja, den kenne ich. Ja. Den finde ich gut. Der sagt, wie es ist. Also es funktioniert ja. Und was den Bart angeht, da gab es eigentlich so einen richtigen Söder-Moment, als Markus Lanz ihn mal ansprach auf dem Bart, natürlich in der typischen Lanz-Art so. Wie, also, ja, Herr Söder, ich darf doch Herr Söder sagen. So. Und dann dieser Bart, das interessiert mich jetzt. Und dann sagte Markus Söder, den hat er, weil er, schauen Sie, Herr Lanz, ich bin zu faul, mich zu rasieren.
Ja.
Aus Faulheit, also, wo jeder sagt...
Weiß, das ist so viel Arbeit, exakt, das so hinzukriegen.
Exakt.
Da. Also, Hilfe eigentlich.
Genau, du brauchst Hilfe. Es macht natürlich so viel mehr Mühe, aus dem Gesicht diesen Bart rauszurasieren, als wenn du es einfach wachsen lässt. Und das ist so ein Classic Söder. Also du erzählst den Leuten halt einfach offenkundig irgendein Kappes, anstatt einfach zu sagen, schauen Sie, ich bin so eitel.
Aber beginnst den Satz genau mit schauen Sie, ist es schon gleich so, dass man sagt, oh, jetzt verrät er uns ein Geheimnis. Aber dann hat er ja bei der Elefantenrunde, hat er nämlich keinen Bart.
Ja, aber das, ich glaube,
Rolli hat er.
Ja, das finde ich ja auch, ganz schwierig, dass sie jetzt alle irgendwie mit Rolli um die Ecke kommen, ne? Ja,
bloß weil du der Erfinder des Rollkragenpullovers in Deutschland bist.
Ja, aber da bin ich ja wie der Zauberlehrling, also der jetzt sieht, also welche Geister habe ich da, ne, im
Gerufen.
Ja, wenn jetzt Alice Weidel, die hat doch immer diesen weißen, aber diesen schlabbrigen Rollkragen, ich habe schon gesehen, so ein bisschen aus wie so eine Halskrause von einer, die nach dem Autounfall versucht, die Versicherung der Gegenseite zu bescheißen. So sieht dieser Rollkragenpullover von Alice, aber nicht, dass ich es mir jetzt mit der nächsten Kanzlerin hier verscherze. Ne? Da sind wir ja beim Thema ÖRR und so. Ne? Muss ich jetzt im Grunde schon so langsam...
Jetzt darfst du es noch sagen, weil jetzt sind wir gerade in einer unbedenklichen Zeit. Aber
ja, sagst du so, hallo, letzte Patrone Demokratie. Jeden Tag liest man es irgendwo. Ne? Man muss nur oft genug sagen, dann glauben es die Leute wirklich.
Okay. Also,
ja.
Ja, Rollkragenpulli habe ich gesehen, aber der Bart war ab. Da dachte ich mir, vielleicht fand er den dann doch ein bisschen zu unseriös.
Ich glaube, es gibt nichts, was Markus Söder zu unseriös findet. Also vielleicht höchstens sein Koalitionspartner in Bayern in Aiwanger. Das kann sein, ne? Das ist auch so witzig, finde ich so witzig, dass Söder im Grunde genommen einen noch viel söderesskeren Typen als
an seiner Seite hat und deswegen als gemäßigt gilt.
Ist das nicht geil?
Ja.
Der Gubert Aiwanger, das gehen da gar gar, die Grünen wollen uns wie ein Käfer zu fressen. Ich finde den so toll. Es ist so, Bayern ist einfach, ich wünsche mir auch, dass Bayern, also Stichwort Länderfinanzausgleich, ich würde auch viel lieber jetzt auch Geld nach Bayern überweisen, einfach weil das so unterhaltsam ist, was sie da machen. Ich finde es toll.
Okay, toll. Die nehmen deinen Vorschlag wahrscheinlich an. Apropos Geld überweisen. Ja. Ich muss noch einmal mit dir über das Thema Instagram sprechen. Mhm. Folgst du auch Leuten, so wie ich das mache, um dich einfach nur so wahnsinnig über sie aufzuregen, dass du fast, dass sich die Stimme überschlägt?
Ja, das ist so. Das ist so. Also es gibt Künstler, Künstlerinnen, Influencer, Influencerinnen, es gibt sogar manche, wo es so gekippt ist, die ich irgendwann ganz gut fand und die einfach komplett einen an der Waffel haben. Und ich es mir nur noch wirklich also angucke, wie Heinz Sielmann früher so Pavian nachgestiegen ist in freier Wildbahn, dass man sich die so anguckt und denkt, Hammer, toll. Also es gibt ja auch so dramatische Fehlentwicklungen im Laufe der letzten Jahre, wo du merkst, irgendwie, die haben mal ganz gut angefangen.
War doch alles in Ordnung.
Genau. Ja. Und dann haben sie irgendwie so mit dem Überschreiten der 1 Million Follower Schallmauer einfach einen kompletten Ball an den Kopf gekriegt und verwechseln sich selber mit dem Bundespräsidenten und dann wird es natürlich witzig.
Also ich folge da teilweise vor allem Frauen, muss ich sagen. Und da rege ich mich jeden Tag so wahnsinnig auf. Und was mich vor allem wirklich, was ich wirklich so schamlos finde, ist diese krasse Verkaufe inzwischen. Weil ich meine, du hast ja auch viele Follower, du machst ja wahnsinnig viel, aber ich denke mir immer, ich mache das ja auch nicht. Und dann denke ich mir immer, bin ich bescheuert? Ich verkaufe überhaupt nichts bei Instagram und lasse das ganze Geld liegen. Ja. Aber was da teilweise unsere Kollegen veranstalten,
Wahnsinn, ne?
Vom Riegel über den Shake,
irre,
über
ne?
die Abschminkcreme bis hin zum ich weiß nicht was Ding. Da denke ich mir, das ist ja eine Story, die ist 13-teilig und davon sind 10 Teile unterschiedliche Produkte, die
Wahnsinn.
Sie verkaufen. Und wer merkt das nicht oder wen stört es nicht?
Ja, ich find's toll, weil es sind ja in der Regel auch Leute, die richtig viel Geld haben. Also die alleine über ihre moderative Tätigkeit ja ein unglaubliches Geld haben und trotzdem irgendwie für so 7.500 Euro sagen sie, da setze ich mir jetzt mal einen Fahrradhelm auf und da fahre ich halt mal von München bis nach Flensburg.
Ja.
Weil der Fahrradhersteller sagt, dann kriegst du das Fahrrad für 40% günstiger. Ich denke, das ist doch Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Toll.
Ja, das aber auch. Ja. Also es und ich frage mich immer, ob das jetzt eine Generation einfach ist von Leuten, die sich das anguckt und für die das total normal ist, dass alles, was im Bild ist, mehr oder weniger verkauft wird. Ja,
wahrscheinlich.
Und ich liebe den Satz. Viele von euch haben mich gefragt, von welcher Firma mein Shampoo ist. Das ist
niemand hat gefragt.
Keine Sau
niemand
hat mich
hat
gefragt,
je gefragt.
Deswegen sage ich es euch
genau,
jetzt. Weißt
exakt.
Du, so muss es ja eigentlich
das
anfangen.
Das finde ich geil. Ja, und es gibt ja diverse Unarten. Also das Heulen vor der Kamera, das ist ja vor ein paar Jahren auch extrem geworden. Und ähnlich wie wir das schon gerade bei den Ansagen hatten, hey Leute, wir müssen uns einsetzen, ist es bei dem Flennen vor der Kamera ja auch so. Also da wird gestern wird geheult, weil irgendwie auf Sylt ein paar junge Leute Nazi-Liedchen singen. Mhm. 2 Tage später wird genauso geheult, weil du irgendwie im ICE eine Brezel vergessen hast. Und man denkt sich, auch da wieder, wenn andauernd für die unterschiedlichsten Sachen dieselbe Emotion da ist, dann ist auch da alles nix.
Ja, und vor allem, also ich meine, okay, wenn jetzt mal eine Brezel vergessen hat, aber es gibt ja auch Leute, die heulen vor ihren, also ich sag mal, es gibt ja jetzt im Internet alles, aber ich meine, das sind ja teilweise Leute, die haben 400 Follower und die holen dann, also die kriegen eine schlimme Diagnose und das Erste, was sie machen, ist weinend eine Story zu machen irgendwie. Ja. Und ich gehöre irgendwie noch zu einer Generation, die sich irgendwie so denkt, das ist total unseriös, über diesen Kanal wirklich ernsthafte oder schmerzhafte Botschaften zu verteilen. Aber ich glaube, dass wir da, das ist eine alte
ist eine generationelle
Haltung.
Frage. Ja, ja glaube ich auch. Uns verstört es für sagen wir mal, Leute so Gen Z und darunter ist das wohl wahrscheinlich wirklich völlig normal, weil der Abgleich mit Gesellschaft anders ist. Also für uns ist Gesellschaft im Grunde genommen so der analoge Raum. Der private und für die Leute, die wir da angesprochen haben, da ist Gesellschaft wahrscheinlich schon der digital erweiterte Raum und da ist es auch etwas Intimes, auch wenn es für uns etwas verstörend ist.
Allerdings muss man ja sagen, dass es den Menschen damit nicht gut geht. Weißt du, wenn jetzt eine Generation heranwüchse, wo man sagen würde, boah, die sind aber seelisch richtig fit, weil die sich eben auch immer so äußern und so. Aber da ist man natürlich dann eher auch im Zweifel, ob das eben dann vielleicht ganz gut ist, alles nach außen zu tragen. Und was mir aufgefallen ist, das wollte ich dich nur noch mal befragen, dass jetzt alles unter dem Deckmäntelchen der Enttabuisierung irgendwie passiert. Das liebe ich ganz besonders.
Ja, das ist ganz wichtig.
Ich rede jetzt über meine Endometriose, weil ich möchte enttabuisieren. Dann denke ich mir immer, ich wusste gar nicht, dass Endometriose tabuisiert wird.
Das war mir ehrlicherweise auch nicht bekannt.
Ja, aber du Schwein, weil du dich überhaupt nicht mit diesen ganzen Themen auskennst als Mann.
Ich glaube,
du
musst ich glaube,
viel sensibler werden.
Also ich glaube, wenn überhaupt, ist es tabuisiert worden, weil niemand das Wort Endometriose aussprechen kann. Das und dann hat man es einfach nicht benutzt. Und
da gibt es doch so ein Medikament, was auch keiner aussprechen kann, was immer vor 8 Uhr wirbt.
Ach so, also aber du meinst jetzt nicht Uncaloabo?
Uncaloabo, unaussprechlich, aber gut.
Ja, das kenne ich aber immer nur von Radio, anderer Sender. Oh, Uncaloabo. Und was ist das, wo Axel Milberg und seine Frau immer in der Werbung über diese Plantage gegangen sind? Das ist Kitschimea, ne?
Ja.
Ja, eins von beiden, da sind Axel Milberg und seine Frau immer...
Aber sie hat jetzt auch seinen Job verloren beim Tatort, hat ihm nichts genutzt.
Das fand ich aber auch erstaunlich, dass das ja offensichtlich kein so freiwilliger Abschied gewesen ist, weil der doch, du wiegst den Kopf ein bisschen skeptisch hin und her.
Nee, weil ich der gleichen Meinung bin wie du, ja.
Es hat mich überrascht, weil der doch unglaublich populär gewesen ist.
Der letzte Film war so toll.
Ich gucke nie Tatort.
Ich auch nicht, aber da habe ich reingeschaltet und dann dachte ich mir, das gucke ich mir bis zu Ende an, weil es so geil war.
Auf jeden Fall eine besondere Figur, die sehr viele Fans hatte. Ist ja immer interessant, ne? Du hast ja auch den einen oder anderen Tatort-Kommissar, Kommissarin hier schon gehabt. Das ist ja eigentlich kurz vor Ministeramt in Deutschland, ne? Also Tatort-Kommissar, ich fand das immer so geil, wie Fernsehprominenz dann auch Leute manchmal vermeintlich, also Günther Jauch ist ja ein super Beispiel, also wenn du in der Fußgängerzone unterwegs bist und sagst, wer soll Bundespräsident werden, ist die Antwort eigentlich immer Günther Jauch. Wenn einer Tatort-Kommissar ist, ist der im Grunde genommen kurz davor, kanzlerabel zu sein.
Ja, das stimmt wirklich. Also ich glaube, wenn Jan-Josef Liefers durch die Fußgängerzone geht, dann teilt sich das Meer. Weißt du, die Leute gehen so zur Seite.
Ist das gut?
Und verbeugen sich so leicht.
Ach so, die verbeugen sich. Das könnte jetzt, bis dahin hätte es jetzt auch sein können, dass wenn man durch die Fuzo geht und dann die alle zur Seite gehen, kann es ja auch sein, dass die Leute sagen, oh.
Ach Gott. Ja. Also gut, also Enttabuisierung ist, finde ich, manchmal so ein bisschen ein Deckmäntelchen, um sich selber irgendwie in noch nach außen gestülpterer Art und Weise über alle möglichen Intimitäten irgendwie zu äußern.
Ja, weil du dem Narzissmus dann immer so einen soziologischen Überbau gibst, ne? Dass du das alles machst, weil du... Für die Gesellschaft, du willst da was aufbrechen, das ist wichtig, dass man die Themen... Da gehe ich mit... Viele Dinge, die da enttabuisiert wurden, da sagt ein guter Teil der Gesellschaft, was? Wusste ich gar nicht.
Und dann Endometriose kann man super gut besprechen, wenn man nur ganz wenig anhat, weil dann kann man das Endobäuchlein noch zeigen. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und da schlägst du einige Fliegen mit einer Klappe, weil da kannst du dir den Bikini, den du trägst, den kannst du dir auch noch sponsern lassen.
So.
Dann hast du den Sponsor auch noch drin. Boah, wir können noch so viel lernen, Micky.
Ja, da ist noch einiges an Potenzial.
Ja. Willst du richtig reich werden oder bist du schon drin? Nee, du, so reich bist du nicht, oder?
Nee, so reich bin ich nicht. Aber ich bin was vermögend, würde man wahrscheinlich sagen. Ne?
Ja,
was ist der richtige
das würde
Begriff?
Mir reichen schon.
Wohlstand, wohlständig. Ich bin wohlständig. Ja, ja. Ich würde gerne wohlständig bleiben.
Okay.
Also ich muss nicht reich werden, aber ich würde gerne wohlständig bleiben.
Das wird schon schwer genug, kann ich dir sagen. Du lebst ja noch ewig.
Ja, wer weiß, ne? Keine Ahnung. Aber... Also so wie die Dinge sich jetzt zumindest äußerlich für mich darstellen, habe ich noch ein bisschen.
Ja. Also ich mache mir jetzt noch keine Sorgen. Wirst du jetzt auch häufiger so aufs Thema, du, wie alt fühlst du dich und Ding? Ich bin jetzt nur noch in so Wechseljahrsgesprächen.
Ach scheiße, ja. Naja.
Also ohne, dass ich es will übrigens. Ja. Weißt du?
Ja, das ist ja leider häufig das Problem. Vor allen Dingen von Frauen wird man dann ja gleich vereinnahmt für solche Gespräche. Ja, bei mir, was mir schon passiert ist, schon seit 2-3 Jahren, dass wenn man irgendwie vom Fußball kommt oder man kleidet sich um oder so, dass man schon mal hört, Mensch, das sieht aber gut aus. Für dein Alter kommt jetzt natürlich, ne? So, das sind ja dann immer so die Einschränkungen oder so. Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass es mich freut, wenn mir so 20-Jährige im Gym den Daumen hochgeben. Das ist, muss ich zugeben. Also anders als die Kommentare im Internet, bedeutet mir das was. Da freue ich mich. Ja. Da freue ich mich, wenn so 25-Jährige mir so im Gym so einen Daumen hoch geben und sagen, sieht gut aus. Denke ich mir, das ist für mich schön. Da freue ich mich. Ja. Da ich mir, ja, das glaube ich ja,
das
dann auch.
Das ist echt wirklich ja. super. Aber ich glaube, ich kann mir genau vorstellen, wie du aussiehst. Und du siehst aus nach, das sieht schon auch nach Arbeit aus, was du, also es ist natürlich, es ist beiläufig, aber es ist auch, da steckt auch ein bisschen
ja,
Arbeit
ja,
drin.
Das, ja, aber vor allen Dingen kontinuierlich, ne? Das ist ja das Geheimnis. Man muss halt einfach dranbleiben. Also sofern man das kann, fängst du halt irgendwann an und hörst halt nicht mehr auf.
Also jetzt, wenn es jetzt um die Bikini-Figur für diesen Sommer noch geht, würdest du sagen, macht keinen Sinn mehr, jetzt da nochmal ranzugehen, gell?
Du meinst bei mir?
Nee, bei mir.
Ja, hallo, ich bin bitter enttäuscht, dass du nicht hier im Bikini sitzt. Ja, das wurde mir ehrlicherweise von der Redaktion auch versprochen.
Nicht. Ach so, das tut mir leid. Ja. Ich kann dir das jetzt gleich, das zeige ich dir jetzt nochmal beim Rausgehen.
Sehr gut, sehr gut.
Ja, Mensch, Miggi, du.
Wie, was denn?
Ja, eine Stunde, ne?
Ach ja, oh, ja. Guck mal, ist mir jetzt auch nicht, also.
Hier läuft ja die Uhr, wir filmen ja alles mit, wir werden dich ja so durchbenutzen jetzt.
Das habt ihr doch immer schon gemacht. Das ist doch für mich nur wirklich mehr als normal.
Würde zu weit führen, um das nochmal im Detail zu beschreiben, aber wir haben dich durchbenutzt.
Ich habe mich wirklich durchbenutzt.
Aber deswegen umso schöner, dass du trotzdem nochmal zu uns gekommen bist.
Gerne, ich bin ja Fan.
Ja, ich bin auch Fan von dir, wirklich. Apokalypse und Filterkaffee, Fußball MML und Friendly Fire gibt's von dir ja wöchentlich, plus Talkshow, plus alle möglichen Kolumnen. Ja. Also jetzt mal ganz ehrlich, wer dich treffen will, der findet dich.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Tschüss, Micky.
Tschüss, Barbara.
Micky Beisenherz war heute unser Gast. Jetzt aber zurück ins Fitnessstudio. Boah, der sieht ja aus, was der für eine Taille hat. Hast du es mal gesehen?
Ich habe nur die Oberarme gesehen, meiner Fresse, ehrlich.
Aber das in Kombination mit dieser Taille, also das ist, diese Information kommt für uns beiden zu spät.
Das ist ein long way to go, Clemens, ja. Das ist so richtig.
Mit der Bikini-Figur wird das nichts mehr, sage ich dir. Also nicht diesen Sommer.
Nächsten Sommer auch nicht. Ja.
Also wie auch immer, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich freue mich schon auf die nächste Woche. Dann gibt's einen neuen Gast hier bei uns. Bis dann, ciao.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de